HR Info. Hessen.
Wer wird künftig Hessen regieren? Nach den Auszählungspannen bei der Landtagswahl haben wir mit Spannung auf das offizielle Wahlergebnis gewartet. Doch das brachte am Freitag keine Überraschungen mit sich. Die bisher bekannte Sitzverteilung im Landtag ändert sich nicht. Schwarz-Grün könnte also weiter regieren, doch rein rechnerisch sind auch andere Bündnisse möglich. Das hessische Koalitionskarussell ist eines der vielen Themen heute in HR Info Hessen mit Anna Magel. In den letzten Tagen ist viel über die Pannen bei der Stimmenauszählung berichtet worden, besonders in Frankfurt. Dort konnten 900 Stimmen zunächst nicht zugeordnet werden und deshalb wurde natürlich auch spekuliert, ob sich das Wahlergebnis noch einmal verändern könnte. Jetzt stehen die amtlichen und damit endgültigen Zahlen ja fest und die weichen nur sehr gering von den vorläufigen Zahlen ab. Auch wenn jetzt vieles für ein schwarz-grünes Bündnis spricht, einfach dürften die Koalitionsverhandlungen nicht werden. Unsere landespolitische Korrespondentin Dunja Sadaki berichtet.
Trotz Wahlpannen und Korrekturen, bei der Mandatsverteilung im Hessischen Landtag gibt es keine Veränderungen. 137 Abgeordnete werden in das neu gewählte Parlament einziehen. Die Grünen bleiben wie im vorläufigen Ergebnis zweitstärkste Kraft vor der SPD mit 66 Stimmen Vorsprung. Die CDU erhält 40 Mandate, Grüne und SPD haben jeweils 29. Die AfD wird mit 19 Sitzen vertreten sein, die FDP mit 11 und die Linke mit 9. Bei der Auszählung und Übertragung der Stimmen war es zu Fehlern gekommen. Am auffälligsten waren die Pannen in Frankfurt am Main. Dort wurden rund 900 Landesstimmen falsch zugeordnet. Landeswahlleiter Wilhelm Kanter kündigte eine Aufarbeitung an.
Wir werden aber auch schauen, ob die Abläufe in den Wahlämtern und in der Kommunikation zwischen Wahlvorstand und Wahlamt und Wahlamt und Kreiswahlleitung optimal sind. Außerdem hat das Computersystem des Landes in einer bestimmten Zeit des Abends nicht gut gespeichert. Es hat nicht funktioniert, sondern es hat langsam funktioniert. Und da werden wir selbstverständlich dafür sorgen, dass das nicht mehr vorkommt.
Doch was heißt das amtliche Endergebnis für die Regierungsbildung? In den letzten Wochen hatten CDU und Grüne jeweils zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Gestern erst saßen zum ersten Mal SPD, Grüne und FDP gemeinsam zu Ampelsondierungen hinter verschlossenen Türen. Bereits vorab hatte die FDP aber gepoltert, einen grünen Ministerpräsidenten, den könnten die Liberalen nicht an eine Regierungsspitze wählen. Für eine SPD-geführte Koalition sei die FDP aber offen. Die ist mit dem amtlichen Endergebnis nun aber vom Tisch. Der SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sagte, er habe keine Möglichkeiten mehr, eine Reformregierung zu bilden.
Und deswegen muss man das einfach klar sagen, wir haben diese Landtagswahl verloren. Wir nehmen die Rolle des Oppositionsführers im Hessischen Landtag an und werden auch morgen im Landesvorstand darüber zu reden haben, wie wir uns insgesamt aufstellen.
An den Grünen sei eine Ampelkoalition nicht gescheitert, so Grünen-Chef Kai Klose. Er griff die FDP an.
Ja zu Koalitionsverhandlungen mit Grünen, aber nein zu einem grünen Ministerpräsidenten, sagt, der zeigt, wie inhaltsleer und fadenscheinig seine Argumentation ist. Einmal mehr vergibt die FDP eine Chance und läuft vor der Verantwortung davon.
Rein rechnerisch ist zwar auch eine Koalition aus CDU und SPD noch möglich, sie gilt bei Parteien und Wählern aber als unbeliebt. Daher wird erwartet, dass die schwarz-grüne Landesregierung wieder zusammenfinden wird. Obwohl Schwarz-Grün als eingespielt und harmonisch gilt, könnten sowohl Koalitionsverhandlungen als auch Regierungszeit knifflig werden. Die Grünen sind fast doppelt so stark wie zuvor und wollen mehr grüne Inhalte und Ministerposten fordern. Gleichzeitig will die CDU, die stark an Stimmen eingebüßt hat, ihr konservatives Profil stärken. Zumal eine schwarz-grüne Neuauflage nur eine hauchdünne Mehrheit hätte, von nur einer Stimme.
Nach den Pannen bei der hessischen Landtagswahl steht das Endergebnis jetzt fest und das weicht nur sehr gering von den vorläufigen Zahlen ab. In welche Richtung sich jetzt das Koalitionskarussell bei uns in Hessen dreht, berichtete Dunja Sadaki. Ein tragischer S-Bahn-Unfall in Frankfurt sorgte diese Woche in ganz Deutschland für Aufsehen. Ein 17-Jähriger will einem betrunkenen Mann helfen, der ins Gleisbett gefallen war. Doch der Jugendliche wird bei dem Rettungsversuch von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und kommt dabei ums Leben. Zwei weitere Menschen werden verletzt. Unser Reporter Volker Siefert hat sich mit diesem Vorfall beschäftigt. Jetzt fragen sich natürlich viele, hätte der Unfall womöglich verhindert werden können?
Das ist schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall niemand ein Vorwurf zu machen. Der Junge wollte einem Mann helfen, der mit 2,6 Promille Alkohol im Blut auf den Gleisen war. Das war wahrscheinlich eine Sekundenentscheidung, das zu tun. Aber man sollte eben niemals auf die Gleise gehen. Das ist auch verboten in dem Sinne.
Also selbst wenn jemand dort liegt, auf keinen Fall die Gleise betreten. Was sollte man stattdessen tun?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Der Lokführer der S-Bahn, der kommt ja aus dem Dunkeln und fährt in den hellen Bahnhof ein. Es gibt einen Trick. Man kann eine Lampe nehmen, am besten, wenn man hat eine Handytaschenlampe, und kann zum Ende des Bahnsteigs gehen und dann mit der Lampe in den Tunnel hineinleuchten, am besten mit Bewegungen, so dass der Lokführer sieht, da ist was, und das ist für die auch ein vereinbartes Zeichen, dann anzuhalten. Das wissen die auch.
Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es noch zu helfen?
Man kann auch über das Handy die 112, also die Rettungsnummer, anrufen. Die Rettungsleitstellen haben eine Direktverbindung zur Bahnnotleitstelle und die können dann veranlassen, dass der Lokführer auch direkt hält.
Es gibt ja an U-Bahnhöfen in Frankfurt solche Griffe. Die sehen aus wie Notbremsen. Warum gibt es sowas eigentlich nicht auch an S-Bahn-Stationen?
Diese Griffe gibt es auf 27 unterirdischen U-Bahnhöfen in Frankfurt. Die gehören der VGF, der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Die Bahn hat das in den unterirdischen S-Bahnhöfen nicht. Die ist ja da zuständig. Sie will sich auch im Moment nicht zu dem Fall mit dem getöteten 17-Jährigen äußern. Unter der Hand hört man, dass es eben diese Nothalte-Auslösegriffe, wie die dann im Fachchinesisch heißen, nicht gäbe, weil man eben fürchtet, dass zu viele Leute aus purem Überdruss die dann nutzen würden.
Was kann man tun, damit solche schrecklichen Unfälle mit einer S-Bahn wie am Dienstag in Frankfurt nicht mehr passieren? Volker Siefert hat uns darüber informiert. Und mit solchen schwierigen Situationen umgehen, also mit Unfällen zum Beispiel, das müssen Lokführer natürlich schon in ihrer Ausbildung lernen. Um aber geeignete Auszubildende zu finden, schlägt die Deutsche Bahn ganz ungewöhnliche Wege ein. Und zwar hat es diese Woche in zwei S-Bahn-Zügen im Frankfurter Hauptbahnhof so eine Art Casting für Azubis gegeben. Dabei konnten Interessierte mit Virtual-Reality-Brillen Bahnberufe hautnah erleben und sich direkt vor Ort im Zug bewerben. HR-Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat sich das Ganze für uns angeschaut.
Joshua ist 26 und wollte schon immer mal wissen, was sich in einer Einsatzzentrale bei der Bahn so abspielt. Die elektronische VR-Brille macht's möglich. Joshua zieht sie sich über und befindet sich scheinbar mitten in der Zentrale, vor riesigen Computerbildschirmen, auf denen der ICE-Verkehr in Echtzeit angezeigt wird. Doch dann ein rotes Blinken auf dem Abschnitt, eine Störung.
Im Endeffekt ist ein Baum auf die Strecke gestürzt und hat die Oberleitung mitgenommen.
In der Zentrale müssen jetzt die Fahrdienstleiter die Züge umleiten. Freie Strecken suchen, Weichen umstellen. Ein spannender Job, findet Joshua.
Es war relativ interessant zu sehen, weil viele Menschen im Endeffekt agieren über ein riesengroßes Streckennetz und sich den jeweiligen Störfall dann betrachten können und dagegen halt auch arbeiten können, dass es reibungslos weiterläuft.
Der 26-Jährige hat schon eine Lehre als Elektroniker gemacht und die Prüfung nicht bestanden. Jetzt will er sich umorientieren und bei der Bahn eine neue Ausbildung anfangen. Beim Azubi-Casting in der S-Bahn schauen sich junge Bewerber an verschiedenen Stationen um, welche Berufsfelder die Bahn zu bieten hat.
Das kam einfach so spontan. Dann habe ich mir gesagt, warum nicht, einfach vorbeizukommen. Und es gibt ja hier viele Berufe, die man machen kann. Verkehrsservice interessiert mich am besten und die Sachen, die mich einfach nicht interessieren, da bleibe ich einfach weg.
Ich bin eher so der Lagerist, Ordnung und sowas halt. Früher, als ich noch jünger war, schon in der Schule so Zugführer werden, so Zugfahren mit so einem ICE. Das war schon damals so ein Wunsch, aber jetzt, wo ich älter bin, ist das nichts mehr für mich.
Dabei sucht die Bahn händeringend nach jungen Menschen, die Lokführer werden wollen, erklärt Florian Brech. Er war früher selbst mal Lokführer, jetzt rekrutiert er für die Bahn neue Fachkräfte.
Im Moment fehlen Lokführer, aber nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen Verkehrsunternehmen. Klar, altersbedingt scheiden viele aus. Die müssen natürlich nachbesetzt werden, natürlich auch krankheitsbedingt. Nicht jeder Lokführer darf ewig fahren. Und da müssen wir natürlich nachsteuern. Und da sind wir gerade massiv dran.
Immer wieder fallen Züge aus, wenn viele Mitarbeiter gleichzeitig krank oder in Urlaub sind. Und das nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei anderen Verkehrsunternehmen wie der Hessischen Landesbahn. Eine große Belastung sind die flexiblen Arbeitszeiten und Schichtdienste. Das macht den Job nicht unbedingt attraktiv. Und der Bedarf nimmt zu, vor allem in Ballungs wie dem Rhein-Main-Gebiet wird der Fahrplan jedes Jahr ausgeweitet. Nachts und am Wochenende rollen immer mehr Züge. Man braucht also mehr Lokführer und Zugbegleiter. Die Bahn will deshalb jedes Jahr 3000 neue Lokführer einstellen, sagt Rekruter Florian Brech. Dabei gibt es zwei Arten von Bewerbern.
Es gibt einmal den, der immer noch den Traumberuf Lokführer hat, der natürlich bei uns liebend gerne gesehen wird. Und dann gibt es die, die man einfach auf Messen mal beraten und auf den Beruf auch mal aufmerksam machen. Also der ist bei vielen nicht mehr so im Gedächtnis. Früher hat man die Märklin-Eisenbahn gehabt, heutzutage leider nicht mehr so oft. Da sind halt die PC-Spiele eher bekannter. Da muss man halt ab und zu auch mal die jungen Leute ein bisschen draufbringen, dass es auch noch was anderes gibt wie Kfz-Mechatroniker oder andere Ausbildungsberufe. Und da ist der Lokführer halt auch mit dabei.
Der Blick durch die VR-Brille soll dabei helfen, das Interesse für einen Beruf bei der Bahn zu wecken.
Und die Nachwuchssuche bei der Deutschen Bahn ist auch dringend nötig. Wir haben es ja im Beitrag schon gehört. Viele Züge fallen aus, weil es zu wenige Lokführer gibt. Das sorgt gerade bei Pendlern regelrecht für Wut, denn trotz der Unpünktlichkeit steigen bei der Bahn regelmäßig die Preise. Und für Pendler, die zwischen Kassel und Frankfurt unterwegs sind, kommt es jetzt noch dicker. Auf der bisherigen Intercity-Linie 26 werden künftig alle Intercity, also IC-Züge, ausgetauscht, und zwar gegen ICEs. Preiszuschläge inklusive. Michael Pschibilla berichtet.
Michael Schmidtdiel aus Stadtallendorf steht am Bahnhof seiner mittelhessischen Heimatstadt und wartet auf den Intercity. Seit Jahren schon fährt er damit unter der Woche täglich zur Arbeit nach Frankfurt. Doch mit der Fahrplanumstellung am 9. Dezember ist damit Schluss. Dann werden auf dieser Strecke nämlich alle Intercities ausgetauscht gegen ICEs. Für Pendler Schmidtdiel wird das richtig teuer.
Dass es teurer wird über die Jahre hinweg, ist klar, ist jedem Pendler klar. Aber dass man von heute auf morgen 2000 Euro mehr zahlen soll, ist schon Wucher, ja.
Rund 2000 Euro mehr im Jahr. So hoch fallen die Zusatzkosten im Fall von Michael Schmidtdiel aus. Auch deshalb, weil sein RMV-Jobticket künftig nicht mehr mit der Fernverkehrsverbindung kombinierbar ist. Das geht nur mit Intercity-Zügen, aber nicht mit ICEs. Aus Sicht der Deutschen Bahn spricht dennoch viel für die Umstellung der Strecke auf ICE-Züge. In einer Stellungnahme bewirbt sie vor allem den höheren Komfort für Fahrgäste.
Neben kostenlosem WLAN, dem ICE-Portal, Ruhebereichen, einem Bordbistro und insgesamt hochwertigerem Design nutzen wir die höhere Höchstgeschwindigkeit der ICE-Triebzüge von 230 Stundenkilometern zur weiteren Steigerung der Pünktlichkeit.
Schneller wird die Verbindung Kassel-Frankfurt durch die neuen Züge aber nicht, bestätigt die Bahn auf Nachfrage. Und auf den zusätzlichen Komfort würde Pendler Schmidtdiel zugunsten eines günstigeren Fahrpreises gerne verzichten. Auch der Fahrgastverband Pro Bahn sieht die Einführung der ICEs auf der Intercity-Strecke kritisch. Verbandssprecher Thomas Kraft.
In Frankfurt kann man sich mit einem gewissen Gehalt leider keine Wohnung mehr leisten. Deswegen ist weite Anreisen nötig. Und dann ist es auch durchaus mal notwendig, mit dem Fernzug zu fahren. Und dafür müssen auch Fahrkarten angeboten werden, die noch zu bezahlen sind.
Doch das wird schwierig. Wenn demnächst erstmal alle Intercity-Züge durch ICEs ersetzt wurden, haben Pendler auf der stark genutzten Strecke von Kassel nach Frankfurt nur noch die Wahl, entweder saftige Zuschläge zu zahlen oder auf Bummelzüge umzusteigen.
Preisschock für viele Pendler. Die Deutsche Bahn ersetzt die Intercity-Bahnverbindungen zwischen Frankfurt und Kassel durch teurere ICE-Fahrten. Ein Bericht war das von Michael Pschibilla.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Anna Magel. Ein großer Sturm im Winter, ein extrem trockener und heißer Sommer. Das Wetter hat sich in diesem Jahr von seiner extremen Seite gezeigt. Und das hinterlässt natürlich Spuren, in erster Linie in der Natur. Und da fragt man sich ja schon, nicht ob, sondern wie stark haben eigentlich die Wälder bei uns gelitten? Der Waldzustandsbericht des Hessischen Umweltministeriums gibt Antwort darauf, aber nur zum Teil. Warum das so ist, berichtet Heidi Radwilas.
Mitten im Wald bei Bad Schwalbach hat sich eine kleine, überwiegend grün gekleidete Schar versammelt. Umweltstaatssekretärin Beatrix Tappesser hat den Journalisten den aktuellen Waldzustandsbericht für Hessen mitgebracht und startet erstmal mit was Positivem.
Insgesamt geht es dem hessischen Wald gut, der Zustand ist stabil.
Aber dann kommen die Einschränkungen gleich hinterher.
Sie wissen ja alle, dass wir eine hohe Trockenheit und hohe Hitze in diesem Sommer hatten. Es hat einfach sehr viele Waldbrände auch gegeben.
Mindestens 130 Waldbrände habe es gegeben. Außerdem hätten sich aufgrund der Trockenheit die Fichtenborkenkäfer landesweit rasant vermehrt. Und durch das Orkantief Friederike im Januar seien viele Bäume geschädigt worden. Dadurch sei ein Schaden von rund 3 Millionen Kubikmetern Holz entstanden. Das ist etwa so viel, wie sonst in einem Dreivierteljahr geschlagen wird. Und trotzdem soll die Gesundheit des hessischen Waldes weitgehend stabil sein? Wie geht das denn? Erstens, stabil heißt nicht kerngesund. So haben die hessischen Baumkronen im Schnitt rund ein Viertel weniger Blätter oder Nadeln als früher bei vollem Bewuchs. Zweitens, im Winter gab es sehr viel Niederschlag, erklärt Johannes Eichhorn von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt.
Das hatte den riesigen Vorteil, dass die Waldböden das Wasser aufgespeichert haben. Dann kam ab April eine besondere Trockenphase, eine warme Phase. Die Bäume haben sehr viel verdunstet. Und das Riesenglück war, dass die Bäume immer noch auf das Wasser zurückgreifen konnten, was im Boden vom Winter gespeichert war.
Heißt also, die Bäume konnten lange von dem feuchten Winter zehren. Und drittens, und das ist der Knackpunkt dieses Jahr, die Daten wurden im Juli erhoben. Da stand die größte Trockenheit aber noch bevor. Deshalb sagt Beatrix Tappeser vom Umweltministerium:
Ob und wie der Wald damit umgehen kann, das werden wir sicherlich erst im nächsten oder möglicherweise auch im übernächsten Jahr sehen.
Und Johannes Eichhorn von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt betont:
Es hängt also alles davon ab, ob wir in diesem Winter viel Regen haben. Dann werden wir im nächsten Jahr glimpflich davon kommen.
Der aktuelle Waldzustandsbericht kann, das haben wir im Beitrag gehört, nur als Momentaufnahme betrachtet werden. Die Folgen des Extremwetters könnten sich also erst in Zukunft in vollem Ausmaß zeigen. In einigen Waldgebieten sind diese Folgen aber auch schon jetzt deutlich spürbar. HR-Reporter Mike Markloff war für uns im Revier Eschenberg des Herborner Forstamtes unterwegs und dort hat er sich zeigen lassen, wie schlecht es um den Wald bestellt ist.
Forstamtsleiter Jochen Arnold schlägt mit einer Schaufel in den Waldboden.
Um zu zeigen, wie trocken das in diesem Jahr ist. Wir hatten jetzt ja Niederschläge übers Wochenende in größerem Maße, so wie wir es zumindest in der letzten Zeit nicht hatten. Das waren schon so in etwa 15, 20 Liter jetzt am Wochenende hier in dem Bereich. Aber man sieht, dass man nach ein paar Zentimetern der Boden sehr, sehr trocken ist und das Wasser, was jetzt übers Wochenende gekommen ist, für die Bäume eigentlich noch gar nicht verfügbar ist.
So wie hier im Eschenburger Revier, sagt Arnold, geht es dem Wald in ganz Hessen.
Hier da auf dem Weg ist Schlamm und nebendran im Wald ist es noch trocken nach 10 cm oder 5 cm. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Also schon ein Extremjahr, kann man so sagen.
Und, sagt der Forstamtsleiter, der kürzlich gefallene Regen sei ein Tropfen auf den heißen Stein.
Bei den Niederschlagsdefiziten, die wir haben, bräuchten wir eigentlich Regen, der von jetzt bis nächstes Jahr Ostern geht sozusagen, um das ein bisschen aufzufüllen und auch einen Winter, der feucht und warm ist, damit die Borkenkäferpopulation etwas schlechtere Bedingungen hat. Und insgesamt wird die Trockenheit noch dazu führen, auch dass das weit ins nächste Jahr eben deutlich mehr Käferholzanfall geben wird als in den Jahren davor, weil die Population recht hoch ist.
Wegen der Borkenkäferplage wurden mehr Bäume gefällt. Die Folge: sinkende Holzpreise. Das bekommen die Forstämter zu spüren. Die Bäume im Wald haben derzeit nach wie vor viel Stress. Gut möglich, sagt Forstamtsleiter Arnold, dass einige in den kommenden Wochen und Monaten vertrocknen. So oder so kommt auf die Forstmitarbeiter viel Arbeit zu. Denn wegen der Trockenheit sind einige Lücken im Wald entstanden.
Jetzt haben wir da große Freiflächen im Wald, die natürlich hinterher auch wieder bewaldet werden müssen. Das heißt, da müssen wir im Endeffekt auch pflanzen. Wir werden natürlich gucken, was uns hier die Natur noch mitgibt an Naturverjüngung. Aber zusätzlich zu der Fichtennaturverjüngung, die hier definitiv kommt, müssen wir klimastabilere Baumarten noch mit einbringen und auch dafür sorgen, dass eben der Bestand hinterher gemischt ist. Also dass wir einen gemischten Laub- und Nadelholzbestand hier hinbekommen, weil die Bestände stabiler sind und auch gleichzeitig wirtschaftlich ertragreich.
Wie steht es um die Wälder bei uns in Hessen nach all der Hitze und Trockenheit in diesem Jahr? Laut dem Waldzustandsbericht geht es den Wäldern besser als erwartet, doch die Langzeitfolgen des extremen Wetters könnten sich erst noch zeigen. In einigen hessischen Gebieten steht es schon jetzt sehr schlecht um den Wald, wie unser Reporter Mike Markloff berichtete. Ob gekocht oder gegrillt. Garnelen landen bei vielen Hessen gern auf dem Teller. Doch woher kommen die kleinen Krebstiere eigentlich? Eine Garnelenzucht vermutet man als Laie vor allem da, wo viel Wasser ist. An der See oder zumindest in der Nähe der See. Doch das muss nicht so sein. Eine von nur 4 Garnelenzuchten in ganz Deutschland befindet sich mitten in Hessen. In Niedenstein im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis hat Landwirt Sven Damm eine Nische für sich entdeckt und züchtet in großen Schwimmbecken seine Landgarnelen. Rainer Janke hat den Landwirt und seine kleinen Krebstiere besucht.
Eine Halle auf einer Anhöhe bei Niedenstein, gleich neben der Biogasanlage. Eigentlich würde man in dieser Halle Schweine, Hühner oder Kühe erwarten. Doch weit gefehlt, in der Halle stehen ein Dutzend riesiger Bassins, teils aus Beton, teils aus Kunststoff. Alle Bassins sind voll mit Wasser und im Wasser schwimmen winzige Garnelen.
Ja, es sind ungefähr 80.000. Also wir haben sie nicht alle einzeln nachgezählt, aber so steht es zumindest in den Frachtpapieren. Ungefähr wird es stimmen. Und von der Größe her sind die ungefähr einen halben Zentimeter bis Zentimeter groß.
Sven Damm ist derjenige, der diese Halle gebaut hat. Der Landwirt aus Niedenstein geht neue Wege in der Bewirtschaftung seines Hofes. Er ist seit dieser Woche Garnelenzüchter.
Das sind unsere ersten Besatztiere, die wir am Donnerstag aus den USA bekommen haben. Und von jetzt an bekommen wir alle 4 Wochen Besatztiere geliefert und fahren unsere Anlage nach und nach hoch.
5 Jahre hat es gedauert, von den ersten Plänen bis zum Besatz mit den Junggarnelen Ende letzter Woche. Seine Pläne wurden von Freunden und Bekannten anfangs belächelt, erzählt der Junglandwirt.
Die fragen schon mal kritisch nach, wie man auf so eine Idee kommt, wie eigentlich jeder. Finden es aber auch höchst interessant und beobachten das Ganze, glaube ich, schon, was jetzt hier passiert. Und am Ende muss es auf jeden Fall klappen.
Wichtig sind Temperaturen zwischen 21 und 28 Grad. Die werden von der nahen Biogasanlage garantiert. Und frisches Wasser braucht man für die Garnelenzucht. Das gewinnt Damm aus dem eigenen Brunnen. Und 1000 Kubikmeter braucht er, bis alle Bassins vollgelaufen sind.
Und setzen dem Brunnenwasser dann eine spezielle Salzmischung zu, die auf die Tiere zugeschnitten ist. Also besonders Kalzium- und Magnesiumreich, was die Tiere im Wasser eben so brauchen.
Was aber erwartet ihn als Garnelenzüchter? Auf was muss er alles achten? Das weiß Damm selber nicht so ganz genau. Die Aufzucht ist auch ein bisschen ein Versuchsballon. Fehler und Rückschläge sind da eingeplant.
Wir lernen jeden Tag dazu. Ich meine, wir haben gerade angefangen und da bleiben Fehler auf keinen Fall aus. Und wahrscheinlich auch der ein oder andere Fehler, der am Anfang mal Geld kosten wird.
Der große Vorteil der Garnelen aus Niedenstein, sie kommen frisch vom Erzeuger und werden nicht erst um die halbe Welt transportiert.
Das heißt, wir können frisch liefern und dadurch auch eine andere Produktqualität liefern.
In ganz Deutschland gibt es insgesamt nur 4 Garnelenzuchten und eine davon befindet sich bei uns in Hessen im Schwalm-Eder-Kreis. Über die hessische Garnelenzucht im großen Stil berichtete Rainer Janke. Ja, und tierisch ist auch unser nächstes Thema. Der Frankfurter Zoo will sich nämlich neu erfinden. Zoodirektor Miguel Casares hat sprichwörtlich schon die Ärmel hochgekrempelt. Was genau sich verändern soll im Frankfurter Zoo, berichtet HR-Reporter Wolfgang Kettfleisch.
Der Zoo, der mitten in der Stadt liegt, ist ein Besuchermagnet. Trotzdem sei manches verbesserungswürdig, sagt ein älteres Ehepaar aus Frankfurt, das gerade bei den Flamingos vorbeischaut.
Also das Erste wäre mit den Nilpferdgehege. Entweder müssten wir sie abschaffen oder was Neues bauen.
Auf jeden Fall darf man nicht die Familie mit Kindern vergessen. Die brauchen mal was zu trinken oder Kleinigkeit zu essen.
In den vergangenen Jahren hat sich durchaus was getan im Frankfurter Zoo. Die Menschenaffen haben eine neue, angemessene Heimat bekommen. Die große neue Anlage für die Humboldt-Pinguine wird bald fertig sein. Aber es gibt eben auch Ecken, da müsste dringend was passieren. Zum Beispiel im Giraffenhaus, das schon bessere Tage gesehen hat. Ein junges Paar schaut dort ein bisschen nachdenklich zu den majestätischen Tieren auf.
Ich würde gern so ein bisschen mehr auf Augenhöhe sein. Vielleicht, dass man hier oben nochmal eine Empore macht, dass man so nochmal runtergucken könnte. Und vielleicht nochmal neu anstreichen.
Es ist letzten Endes ein paar Häuser, sieht man hier ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber sonst, die Tiere haben es ja größtenteils, denke ich mal, ganz schön hier.
Trotzdem ist klar, der Frankfurter Zoo ist nicht mehr ganz auf der Höhe. Es fehlt sozusagen an einer zeitgemäßen Idee. Die soll nun das Zooplanungsbüro The Logical Zoo liefern. Der Zoo hat die Fachleute aus Madrid mit einer Konzeptstudie beauftragt. Zoosprecherin Caroline Liefke.
Es wird ein Expertenteam sich in regelmäßigen Abständen treffen und erstmal brainstormen. Die Zoologische Gesellschaft ist im Boot und nach mehreren Workshops wird es dann hoffentlich in 2019 im ersten Quartal dann die ersten Ergebnisse geben.
Direktor Casares zeigt an der neuen und großzügigen Anlage für Brillenbären und Waldhunde, wohin die Reise gehen soll.
Das sieht gut aus. Und das sind auch 3 unterschiedliche Anlagen. Man sieht aber die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Anlagen nicht. Man kann die zusammentun oder trennen. Das ist ganz wichtig für das Management.
Weil sich Mama Bär so ungestört um den Nachwuchs kümmern kann, während sich ihr Gefährte den Platz friedlich mit den Waldhunden teilt. Das Zauberwort lautet Vergesellschaftung. Mehrere Arten, die miteinander auskommen, sollen ein Außengelände gemeinsam bewohnen. Aber auch der Eindruck bei den Besuchern zählt.
Das sieht so aus, als ob das ein Teil der Andenlandschaft wäre. Das ist ganz genau die Richtung, wie wir uns vorstellen können, wie der Frankfurter Zoo in der Zukunft in andere Teile aussehen sollte.
sagt Miguel Casares, Direktor im Frankfurter Zoo. Dort soll sich in Zukunft einiges verändern. Ein Bericht war das von Wolfgang Kettfleisch. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Anna Magel. Die Sendung finden Sie auch zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.